Bei dem Lied ist mir jetzt gerade hängen geblieben, Schöpfer allmächtig. Schöpfer allmächtig. Das taugt. Ich möchte heute mit uns ein Stück einen Blick in die Zukunft machen. Ich werde gleich sehen, wie. Und ich möchte einen Text aufgreifen aus 4. Mose von Kapitel 13 an. Da war das Volk Gottes veranlasst, in die Zukunft zu blicken und in die Zukunft zu gehen. Ein Volk, das Volk Israel, in 4. Mose Kapitel 13, wir werden es gleich dann aufschlagen, gerettet durch das Blut eines Lammes in der Wüste mit Verheißungen und mit einer fantastischen Zukunft. Verheißungen von einem Land, wo Milch und Honig fließt. Und das Volk ist in der Wüste und hat Tagesentscheidungen zu treffen. Und so ist das Volk Gottes heute unterwegs. Wir sind wie eine Reisegemeinschaft, ja, die auch vor der Zukunftsfrage stehen. Täglich muss jeder von uns Entscheidungen treffen. Aber in welchen größeren Rahmen werden diese Entscheidungen eingebettet? Mit welchem Glauben werden diese Entscheidungen getroffen? Und da kann uns dieser heutige Text helfen. Bevor ich die ersten Zeilen lese, möchte ich ein bisschen einblenden, ich komme einigermaßen im Lande herum. Sozusagen sitze ich an vielen Lagerfeuern, auch von Leitungen und so weiter. Und mir fällt auf, dass wir sehr vorsichtig kleingläubig sind, keine großen Visionen oft haben. Dass wir auch im Bund evangelikaler Gemeinden als Gemeinden unterwegs sind in einer Reisegemeinschaft, wo der Allmächtige eigentlich noch eine ganz andere tragende Rolle spielen könnte, in ganz Österreich und in Vorarlberg. In der Ostregion, also in Wien, wir sind ein Volk von Nörglern. Sagt euch das Wort Nörgler, Raunzen, kennt man das da im Ländle auch. Aber ich habe den Eindruck, je mehr man sich Wien nähert, das ist wie ein schwarzes Loch. Ja, der Raunz-Koeffizient, der Nörgel-Koeffizient wird immer mehr, bis man in dem schwarzen Loch aufgeschluckt wird, auch unter den Kindern Gottes. Und ich weiß nicht, wie das da im Ländle ist, ja, aber wir sind herausgefordert und wir stehen auch vor Gefahren, so wie damals das Volk Gottes, dass wir den großen Gott der Geschichte, der gehandelt hat in der Vergangenheit, dass wir vergessen, dass der derselbe ist, der auch in Zukunft handeln kann. Und das ist mein Bogen heute. Wir schlagen 4. Mose Kapitel 13 auf. Ich danke auch dass das Ganze in Farsi übersetzt wird, habe ich gehört. Wunderbar, die Miriam wird das machen. Und ich lese von Vers 1 an. Im Kapitel zuvor ist noch von der Wüste die Rede. Und dann, und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Je ein Mann für den Stamm seiner Väter sollte aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen, nach der Elberfelder Übersetzung. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran, nach dem Befehl des Herrn. Alle Männer, die Häupter der Söhne Israels waren. Und jetzt kommt eine interessante Liste. Kennt ihr zum Beispiel einen Gadiel? Heißt jemand unter euch Gadiel zum Beispiel? Keinen einzigen Gadiel? Gibt es einen Geuel unter euch? Ja. Jetzt kommt eine lange Liste von 12 Stammesfürsten, vordere, obere. Und die werden einzeln, das klingt fast fad, aber jeder einzelne Name ist wichtig, das ist Gottes Wort. Und ihr werdet es gleich merken, jeder unter uns ist in Gottes Plan mit einer ganz speziellen Rolle versehen. Und das sind ihre Namen. Für den Stamm Ruben, Schamna, der Sohn Sakurs, für den Stamm Simeon, Schaffat, der Sohn Horis, für den Stamm Juda, Kaleb, den kennen wir vielleicht, der Sohn Jephunes, für den Stamm Issachar Jigal, der Sohn Josefs, für den Stamm Ephraim Hoshea, den kennen wir vielleicht auch, also der Sohn Nuns, also unser Josua. Heißt vielleicht jemand unter euch Josua? Könnte sein. Nicht? Aha. Wundert mich. Aber einige Namen spielen bei uns gar keine Rolle. Und wir werden gleich merken, warum. Weil sie die Verheißungen Gottes und den Blick, den der Allmächtige hatte, völlig missachtet haben und sein Programm. Von diese Kundschafter. So auch der Geluel, Vers 16. Und dann steht nur, das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land auszukundschaften. Und Mose nannte Hoshea, den Sohn Nuns Josua. Das ist sozusagen der Unsere, der Mann des Glaubens. Aber wir merken da schon, und ihr kennt die Geschichte, wie sie weitergeht, ich werde gleich ein Stück voranlesen. Diese 12 Kundschafter waren sowas wie die, ja, Luther übersetzt glaube ich auch mit Fürsten, die Vordersten, die Entscheidungsträger oder die, die ein Entscheidungsklima als Vorsteher von einem Riesenstamm jeweils, also da geht es ja um tausende Leute, die was bewegen können. Und ihr Denkklima ist nicht unwesentlich für das ganze Handeln des ganzen Stammes. Darum hat Josua diese Männer ausgeschickt und nicht irgendjemand. Also die Vorderen. Wir haben auch Vordere unter uns oder Fürsten oder die Wiener würden sagen, ja, Entscheidungsträger oder so. In den Kleingruppen, in den Familien, die Familienväter. Ihr Denken, ihr Denkklima, wie sie den großen Auftrag Gottes oder den Allmächtigen, den wir gerade besungen haben, sehen und seinen Auftrag und seine Verheißungen, das ist nicht unwesentlich. Es ist nicht unwesentlich, wie unsere Ältesten und Pastoren die Zukunft sehen, den großen Auftrag Gottes sehen, seine Macht sehen. Es ist nicht unwesentlich, wie Frauenkreisleiterinnen in welchem Denkklima sie denken und schalten für die ganze Gruppe. Und so haben wir einige Vordere und Fürsten heute unter uns, weil ihr habt also all das, was ich jetzt angesprochen habe, habt ihr auch unter euch. Es ist sogar nicht unwesentlich in weltlichen Bereichen, Firmen, wie Christen unseren Herrn, seinen Auftrag, seine Vision sehen. Also der Blick in die Zukunft hat etwas zu tun mit Gottes Verheißungen und mit dem, wie Gott in seiner Allmacht Raum in unserem Denken gewinnt. Also da sind wir mitten im Text. Und man kann ganz unterschiedlich denken, mehr kleinkariert oder im großen Vertrauen. Dabei, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das vierte Buch Mose und das fünfte, das ist zeitlich verschachtelt. Das heißt, im fünften Buch Mose haben wir einen Hinweis, dass diese Kundschafter eigentlich gar nicht notwendig wären, wenn das Volk mehr geglaubt hätte. Weil Gott hat ohnehin schon gesagt, wie es da sein wird und dass sie keine Angst haben brauchen. Das heißt, das war schon Kleinglaube im Anfang. Man hätte die Kundschaft da gar nicht aussenden müssen. Aber Gott hat es zulassen, so wie er auch einen König über Israel zulassen hat, wenn das Volk einfach kleiner herangeht. Aber wir wissen, dass diese Geschichte drastische Folgen hat oder hatte. Und über all diesen Texten im Alten Testament und speziell über diese Phase könnte man einblenden jetzt aus dem ersten Korintherbrief. Dort kommt dieser bekannte Vers in Kapitel 10 und da geht es um das Volk in der Wüste. All diese Dinge aber widerfuhren jenen, da ist es auch schon um dieses Gericht die Rede, widerfuhr jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden, zu unserer Ermahnung. Das heißt, all dieses, und da geht es an sich gerade um diese Wüstenpassage in Kapitel 13, und wir wissen vielleicht, dass dann das ganze Volk in eine Massenhysterie verfällt und gar nicht mehr in das verheißene Land will, also im völligen Kleinglauben, dass das in einer Katastrophe endet. Und diese Dinge sind uns geschrieben, das ganze Alte Testament ist uns geschrieben als Vorbild und als Ermahnung. Es ist nicht unnötig, kein Satz ist da unnötig. Ab Vers 17: Und Mose sandte sie, das Land Kanaan auszukundschaften, und sagte zu ihnen: Zieht hier hinauf auf der Südseite und steigt auf das Gebirge und seht das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist und wie das Land ist, in dem ihr wohnt, ob es gut oder schlecht ist und wie die Städte sind, in denen es wohnt, ob es in Lagern oder in Festungen wohnt und wie das Land ist, ob es fett oder mager ist. Obwohl das alles schon verheißen war und ob es fett oder mager ist, ob Bäume darin sind oder nicht. Und, jetzt kommt ein interessanter Vers, und seid mutig und nehmt etwas von der Frucht des Landes. Und dann steht da, die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben. Ist euch das schon mal aufgefallen, diese Aussage? Und die Tage waren die Tage der ersten Trauben. Ich möchte wenig später auf diesen Vers noch zurückkommen. Aber zunächst möchte ich da in unserem Text noch ein Stück vorangehen. Und sie zogen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zin bis Rehob, von wo aus man nach Hamat geht. Und sie zogen an der Südseite hinauf und kamen bis Hebron. Und dort waren Ahiman, Sheshal und Talmai, die Söhne Enaks. Und Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Da waren jetzt die Söhne Enaks, heidnische Machtgeber sozusagen. Und da waren Fürsten oder Kundschafter, vielleicht nicht alle, in Hebron. Und blendet sich bei uns was ein, wenn wir von Hebron lesen? Was war denn da in Hebron noch so? Könnt ihr euch erinnern, haben die Kundschafter, die dann frustriert oder Frustration ins Volk zurückbringen, vergessen, was da schon vor Jahrhunderten, eigentlich vor 400 Jahren schon, als es noch keine Stadt gab, dort geschehen ist mit ihren Vorvätern? Haben sie vergessen, was der Mann des Glaubens Abraham dort getan hat, als seine Sarah gestorben ist? Die ist uralt worden oder 127 Jahre alt, steht in 1. Mose 23. Und wenn man dort liest von Vers 1 bis Vers 20, dann merkt man etwas von Gottes Plan. Da steht, als die Sarah gestorben ist, dort in Hebron, im Land Kanaan, da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Danach stand er auf von der Toten und redete mit den Hethitern, da waren immer Feinde im Lande, und sprach: Bittet für mich Ephron, den Sohn Zohas, dass er mir gebe seine Höhle in Machpela, die am Ende des Ackers liegt. Er gebe sie mir mit dem Geld, so viel sie wert ist, ich will das nicht geschenkt, ich will das bezahlen zum Erbbegräbnis unter euch. So wurde Ephrons Acker in Machpele, östlich von Mamre, Abraham zum Eigentum bestätigt. Mit der Höhle darin und mit den Bäumen und den Acker herum und so weiter, vor den Augen der Hethiter. Danach begrub Abraham Sarah zum Erbbegräbnis. Wenig später stirbt auch sein Sohn Isaac oder vorher Abraham selber natürlich. Und wir merken, auch er wurde dort im Feindesland, das war noch wildes Heidenland, wurde dort bestattet. Aber das war gleichzeitig wie ein Fingerzeig in die Verheißungen und in die Zukunft Gottes. Noch Feindesland, noch war Israel ein wanderndes Völklein oder die Abrahams Nachkommen. Aber die Jahre vergehen, die Generationen kommen und sterben. Und auch nicht nur Abraham, sondern auch Isaac und seine Frauen werden bestattet. In diesem Acker, in dieser Höhle bei Hebron. Und dann kommt eines Tages, 1. Mose 49, stirbt oder steht Jakob am Ende seiner Tage. Und vielleicht wisst ihr, was er gemacht hat am Ende seiner Tage, als er gemerkt hat, es geht jetzt dem Ende zu kraftlos. Da steht, und er ruft seine 12 Söhne zusammen, die späteren Stammesgründer, und sprach zu ihnen, ich werd versammelt zu meinem Volk. Und die stehen so, die Söhne, um seinem Bett. Da steht in der Luther-Übersetzung, glaube ich, er richtet sich noch einmal auf mit letzter Kraft, der alte Abraham. Bei manchen Übersetzungen heißt es dann, er neigte sich gegen seine Stabesspitze. Ein Anliegen hat er noch, der Jakob. In Ägypten, das Volk ist mittlerweile in Ägypten. Und wisst ihr, was das Anliegen ist oder war? Die Söhne haben ihnen den Worten nicht getraut oder so. Begrabt mich bei meinen Vätern dort in der Höhle Machpela. Die waren in Ägypten. Palästina ist weit, weit weg. Dazwischen also ihre Hitze und Strecke. Man kann auch einen Leichnam nicht so leicht, also den haben sie mumifiziert. Wir lesen das ja in 1. Mose 49 dann. Die mussten also die ägyptischen Mumienspezies herholen, um den Abraham, um den Jakob zu mumifizieren. Und dann sehen wir einen langen Tross, eine Prozession in Richtung Palästina. Das ist so, da merkt man, wie der Pulsschlag des Jakob war und was diese Väter Abraham, Isaac, Jakob getragen hat. Das war eine größere Schau, eine größere, andere, ferne Geschichtsschau, die im Glauben Mut gemacht hat und mit den Verheißungen Gottes was zu tun hatte. Weil der Auftrag und die Erwartung eine ganz andere war. Sonst hätte Jakob das nie so gesagt. Als unser uralter Nachbar gestorben ist, drei Generationen haben in dem kleinen Häusl gelebt und sie haben daneben, also ganz in der Nähe, ein weiteres Grundstück gehabt. Und das war ein totaler Gartenfreak, der alte Mann. Und ihm war es wichtig, dass sein Garten der schönste ist und gepflegt ist und so weiter. Das war sein Heiligtum. Aber das Reservegrundstück, das seine Nachkommen gebraucht hätten, er hat am Sterbebett verlangt, verkauft es, weil er die Schande vermeiden wollte, dass Unkraut wächst auf dem Acker und so weiter. Und so haben die Söhne dann, also die Enkel dann in so einer Art erweiterten Gartenhütte ihre Jugend verbracht, weil der Acker verscheppert war. Die große Vision war, unser Garten muss schön ausschauen und besser wenig als viel. Ja, so. Aber die große Vision oder der große Auftrag, das war ja keine Erfindung von Abraham oder von Isaac oder von Jakob, war letztlich auch Besitz zu haben in einer Gegend, wo noch ganz andere herrschen. Ja? Also die Hethiter in der Frühphase oder dann die Söhne Enaks, die waren auch nicht zimperlich, von denen sich das Volk Israel gefürchtet hat, bei allen Verheißungen. Aber was mich fasziniert, ist der Glaube dieser Patriarchen und dieser eiserne Wille. Es war sowas wie die letzte Predigt des Jakob, das war ja ein Anschauungsunterricht, das war ja live. Ja. Also eine ganze Völkerwanderung für ein Begräbnis in Palästina. Das ist so, wie wenn ich zu meinen Kindern, wir haben 5 Kinder, sagen würde, begrabt, wir haben da einen Acker im Südwesten, eine Wiese in Kirgisien, ja, und egal was ist, ich möchte dort begraben werden, weil eines Tages werden unsere Nachkommen Kirgisien besitzen. Jetzt nur als Beispiel. Ja. Aber so fantastisch und so groß sind die Verheißungen Gottes. Ja. Und umso erschreckender ist es, wie wir unachtsam mit diesen Spuren Gottes und mit der Vergangenheit umgehen. Es ist tragisch, dass selbst die Fürsten und diese Nachkommen Abrahams, dass die bei dieser Erkundung, eigentlich hätten sie weinen müssen vor Rührung. Die stehen da noch im Feindesland, ja, noch herrschen dort, was ich, die Enakiter. Aber sie haben das Vorrecht gehabt, so quasi in Hebron zu weilen und zu sehen, das werden wir besitzen. Und sie checken es nicht. Wir lesen nichts, das ist wie unerwähnt. Sie kommen zurück und Hebron hat keine Rolle gespielt. Und in der Gefahr stehen wir immer wieder, dass Gottes Handeln, das eigentlich ein permanentes Handeln ist, er ist allmächtig gestern, heute und morgen. Und dass wir die Geschichte irgendwie ausblenden und dass wir dadurch uns von der Gegenwart hypnotisieren lassen und kleingläubig werden, so wie dann die Story zumindest von 10 der Kundschaftern ausgeht. Als ich das gelesen habe und mir das Wort Hebron, jedes einzelne Wort ist da kostbar, in den Kopf gekommen ist, habe ich mir gedacht, wie kann sowas passieren? Wie kann sowas passieren, so kleingläubig zu werden, wie sie es dann machen, 1,5 Jahre nach den großen Erlebnissen, damals Durchzug durchs Rote Meer. Also das war grob so 1,5 Jahre nur später. So kann sich das alles wenden. So kann es mit uns auch sein. Tragisch eigentlich. Und es ist ein Verrat an dem, was Gott in der Geschichte getan hat. Es ist ein Verrat am Glauben der Väter. Und wir leben jetzt auch in einem Entscheidungsklima, das eigentlich auf der einen Seite getragen sein darf von der Größe und vom Handeln Gottes in der Vergangenheit, auch in Vorarlberg, und getragen sein kann von den Zusagen für die Zukunft und auch von dem Auftrag für die Zukunft. Und in dem dürfen wir Großes erwarten oder wir können nörgelnd und verzweifelnd und kleingläubig unser Dasein fristen. Eigentlich hat Gott noch viel mehr und Größeres vor. Eigentlich hat er mit Vorarlberg und mit Österreich noch ganz Gewaltiges vor. Und eigentlich ist noch viel mehr möglich, wenn wir im Glauben uns einfach an ihn und an seine Allmacht klammern. Weil die Botschaft der Errettung, die fantastischste Botschaft, die unserem Land je begegnen kann und könnte, also ein völlig neues Leben, Friede mit Gott, ist sowas Faszinierendes, also an der Botschaft kann es nicht liegen. An der Kraft der Auferstehung, an der verändernden Kraft, die ich erleben durfte, kann es nicht liegen. Und jeder, der diese Kraft noch nicht kennt, der sollte beginnen zu büffeln, zu forschen und zu fragen, wie kann ich zu dieser verändernden Kraft kommen, die Millionen jährlich verändert und Generationen verändert hat. Aber wir sollten uns auch fragen, wie schnell kann man abrutschen von diesem Blick? Weil Israel hat viel erlebt. Der Durchzug durchs Rote Meer, so 1,5 Jahre vorher, das war nicht nix. Ja, das war heavy. Und so sind wir unterwegs auf unserer Reise und müssen täglich neue Entscheidungen treffen. Wir können das resignierend machen, kleinkariert, pessimistisch, hoffnungslos oder voll Hoffnung. Von den 12 Kundschaftern, wir wissen, wie die Sache ausgeht, nur 2 haben sich ja hineinnehmen lassen, begeistern lassen von dem, was Gott vorhat oder was sie gesehen haben auch. Unter uns gibt es viele, die haben schon einiges erlebt mit Gott. Viele Ältere, die haben schon große Taten erlebt mit dem Herrn, auch in dieser Stadt und so weiter. Sie waren beteiligt bei der Gründung dieser Gemeinde. Sie haben schwere Situationen erlebt und Gottes Handeln. Auch Junge haben das erlebt. Und die Frage ist, wie tragen wir das Und diese Erfahrungen und dieses Klima, ich spreche jetzt vom Klima, weil das die ganze Denkwelt beschäftigen kann und prägen kann in unsere Häuser, in unsere Familien, in unsere Bibelkreise und in die Gemeinde und in die Gesellschaft. Wir haben Raum, wir haben Aktionsradius, so wie es die Fürsten hatten, aber dazu gehört immer wieder diese Haltung auch des Glaubens. Und wir können in die Zukunft gehen, ohne aus dem Boot auszusteigen. Wir kennen das neutestamentliche Geschehen, wo Petrus aufgefordert wird, im Glauben aus dem Boot auszusteigen und auf Jesu Wort zu vertrauen. Und im Prinzip sind wir in einer ähnlichen Situation. Gottes Größe kann man eigentlich nur dann erleben, wenn das nicht alles menschlich machbar ist, sondern wenn wir im Vertrauen uns ins Ungewisse oder den abgesicherten Modus in der Computerwelt, gibt es den abgesicherten Modus, verlassen. Und im Glauben, dann kann man Gottes Größe erleben, im Glauben auf ihn hörend Großes erwarten. Und dann werden wir Großes erleben. Und das wünsche ich mir jetzt auch als Vorsitzender von unserer Bundes- und Gemeindefamilie, vom Bund evangelikaler Gemeinden, das wünsche ich mir in unserem Land, dass wir aus dem menschlich abgesicherten, zuverlässigen Modus es im Glauben, nicht in blinden Wahnsinn, ja, aber im Glauben auch wagen, Großes zu erwarten und die Verheißungen ernst zu nehmen und aus dem abgesicherten Modus rauskommen und dann Stunde für Stunde oder Schritt für Schritt die Größe Gottes erleben. Dort, wo ich auf Meilensteine in meinem Leben zurückblicken kann, da waren das eher immer ganz bremsliche, dramatische Situationen. So wie Israel, vor sich das Rote Meer, links, rechts Wüste und hinter dem Volk, ihr wisst, die Armee des Pharao. Und das war die mächtigste Armee der damaligen Welt. Und da gibt es ein paar ehemalige Sklaven in Sandalen, so ungefähr, mit Kind und Greis. Und in den dramatischen Situationen, aber im Glauben, dürfen wir Gott gerade da können wir die Größe Gottes erleben. Nicht dort, wo wir eh alles selber erledigen können, da braucht man keinen Glauben dazu. Wenn wir in der Familie das nicht als Klima haben, dann wird auch Gottes Größe nicht so zum Blühen kommen können. Und auch nicht in unserem Land. Ich habe das versucht, irgendwie in meine Kinder hineinzutragen. Es ist mir nicht optimal gelungen. Aber wir haben 5 Kinder und wir haben so einen VW-Bus gehabt, einen alten, und da war alles immer mit dabei, sogar das Plastiktopferl und Reservewindeln, und so sind wir zu Predigtdiensten gefahren und haben im Auto Lieder gesungen und waren froh, wenn das Auto auch bis zum Ende funktioniert hat. Aber ich habe immer versucht, wenn wir da so durch die Weiten Niederösterreichs gefahren sind, zum Beispiel zu sagen, schaut, da war ein Kirchturm in der Ferne oder so, da gibt es jemand Gläubigen. Ja? Und eines Tages, wir arbeiten dran, eines Tages wird dort eine Kleingruppe sein, ja? Oder ein Frauenkreis. Und eines Tages, schaut da an der Stadt, wo wir jetzt den Abzweiger passieren, eines Tages, das ist unser Ziel, dass dort in dieser Stadt eine Gemeinde entsteht. Ja? Und ich kann ehrlich sagen, vieles ist geschehen, ist tatsächlich geschehen in meiner Generation. Aber wir dürfen, wenn wir in die Zukunft blicken, mit dem Rückenwind göttlicher Verheißung und seiner Allmacht und mit dem Auftrag, dürfen wir wie Eroberer, ja, denen das Land, okay, da regieren auch die Heiden, ja, die Söhne Enaks und die Hethiter und wie sie alle heißen, aber wir dürfen mit dem Blick der zukünftigen Sieger sozusagen durchs Land gehen, denen ja was verheißen ist vom Allmächtigen. Jesus sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Und sie haben Menschen haben immer wieder in der Geschichte geerntet, was sie gesät haben. Und die Frucht ihres Unglaubens geerntet haben, wo Unglaube da war. Aber auch die Segnungen des Glaubens dort, wo man vertraut hat. Und ich möchte jetzt nicht diese Textpassage zu Ende lesen, sie geht dramatisch aus. Also es endet mit einer fatalen Massenhysterie, als die Kundschafter zurückkommen und Josua und Kaleb können sie nicht durchsetzen und das Volk möchte eigentlich gar nicht über den Jordan und das verheißene Land in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, was unser Blick ist für Vorarlberg. Ich glaube, Gott kann noch mehr machen in Vorarlberg. Wir sind begeistert und dankbar für das, was er getan hat. Gott möchte noch mehr machen in unserem Land. Missionswissenschaftler, die haben so einen Schlüssel, damit ein Volk durchdrungen ist, ganz mit dem Evangelium, so dass man sagen kann, jeder hat die Chance gehabt, das Evangelium zu hören. Dann sollte jeder die Möglichkeit haben, dreimal in seinem Leben, das klingt jetzt ein bisschen mathematisch, entschuldigt, bin gleich fertig, dreimal in seinem Leben ordentlich und deutlich das Evangelium hören. Ja, dann gibt es keine Ausrede mehr. Wer das dreimal aber ordentlich mit einer Wucht erwischt durch Zeitgenossen und so weiter, der hat eigentlich die Gelegenheit gehabt. Aber damit das geschehen kann, ja, braucht es auch ein Netzwerk an Gläubigen, an Gemeinden, sagen wir jetzt von der durchschnittlichen österreichischen Größe. Und wenn man den Schlüssel anwendet, was glaubt ihr, wie viele Gemeinden notwendig sind? Sagen wir jetzt durchschnittlich, ich habe das einmal ausgerechnet nach diesen missionswissenschaftlichen, mit aller Bescheidenheit. Was glaubt ihr, wie viele Gemeinden notwendig sind? Bitte? In Österreich, ja, nur in Österreich. Na, jetzt von Anzahl der Gemeinden, also um nur damit jeder erreicht wird. Ich habe ausgerechnet nach diesem Schlüssel 2440 Gemeinden. Das war vor 10 Jahren schon ungefähr. Und wisst ihr, dass in ganz Österreich freikirchliche Gemeinden nach dem Zweiten Weltkrieg, also inklusive der, was ich drei Pfingstgemeinden, dass es in ganz Österreich nur 10 Gemeinden gegeben hat nach dem Zweiten Weltkrieg? Freikirchliche, taufgesinnte Gemeinden. Ja. Und wisst ihr, wie viele Gemeinden wir jetzt haben? Es ist ein bisschen mehr als eine Generation. Ungefähr, wir haben jetzt in den Freikirchen in Österreich knapp 200 Gemeinden und insgesamt in Österreich so 370 Gemeinden. In der kirchengeschichtlich eigentlich recht kurzen Zeit. Das heißt, wir brauchen nur mehr grob 2000 Gemeinden in unserem Land. Ich meine das ganz ernst. Nur mehr 2000 Gemeinden. Wenn Gott den Anfang so steil gesegnet hat, ja, es wird immer leichter, das Netzwerk an Gläubigen, wir spüren das Netzwerk an Kleingruppen über das ganze Land verstreut, unsere Werkzeuge, Behelfe, die wir haben, um Menschen zu erreichen, es wird immer leichter in der Weise. Also, und wir haben noch immer denselben Gott. Also ich sage das absichtlich, es fordert uns heraus und auch wir als Bundesgemeinschaft, also gemeinsam können wir mehr und können in der Inlandsmission, in der Auslandsmission, wir arbeiten ja überall zusammen, eure Gemeinde genauso. Wir unterstützen Projekte, um an dem großen Ziel zu arbeiten. Und es ist eine fantastische Herausforderung. Also ich möchte gar nicht in einem Werkel dienen, das keine Ziele hat. Ja. Ob wir da jetzt herumfuchteln oder nicht. Nein, ich möchte, dass wir unsere ganze Hoffnung und Kraft für große Herausforderungen setzen. Und das dürfen wir tun. Aber ich habe versprochen, ich möchte noch auf einen interessanten Vers da zu sprechen kommen. Die Kundschafter nehmen Früchte aus dem Land mit. In Vers 20 steht dann, die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben. Was denkt ihr euch dabei? Das sind ein feindes Land, die nehmen da Früchte des Landes mit. Okay, da da steht dann, sie haben diese riesige Traube, wie groß sie war, weiß ich nicht, die Künstler, die machen sie sehr groß, an einer Stange, zwei Männer an einer Stange getragen. Ihr kennt vielleicht auch solche Bilder. Ja. Wie groß die Traube war, steht nicht. Ja. Also ich denke, wenn sie nur so groß war, ist es auch sinnvoll, sie hunderte Kilometer oder 100 Kilometer durch Wüstensand oder so zu tragen, ist gescheiter, nicht im Rucksack, weil da kommt nur Most unten rauströpfelnd raus, sondern es ist schlau, sie an einer Stange zu tragen. Aber das war sowas, diese ersten Trauben, das war, jetzt stellt sich ein Wüstenvolk vor, tausende Leute in der Wüste verharrend, die Kinder waren vielleicht die ersten, als die da mit der Stange kommen und mit Früchten, da waren mehrere Früchte an der Stange, und die sehen, man müsste sowas an die Wand beamen, eine Traube oder Früchte, frische Früchte vom Land der Verheißung, ja, und die werden jetzt ins Zentrum dieses riesigen Lagerplatzes, also wo zigtausende gelagert haben, damit sie die Kinder nicht verirren, da gab es Banner, damit man sich unterm Stamm wieder sammeln kann und so weiter. Und was glaubt ihr, wie diese Wirkung war, diese ersten Trauben, ja? Das war wie ein Angeld. Das ist nur der Anfang einer großen Ernte. Leute, das Land gehört uns. Ja? Das ist nur das erste Relikt sozusagen als Corpus Delicti, als beweichtigt. Wir stehen vor einer großen Zukunft, als der Jordan, aber wir gehen mit unserem Gott drüber und wir stehen vor einer großen Zukunft. Es ist erst der Beginn der Erntezeit. Vielleicht waren die Kinder die Ersten und die Letzten, die gesagt haben, da möchten wir hin. Ja? Und die Alten, die zum Jammern und zum Heulen anfangen. Nur nicht dorthin, lieber zurück nach Ägypten. So soll es mit uns nicht gehen. An sich hat Gott unter uns auch erste Früchte geschenkt. Oder nicht? An sich sitzen in euren Reihen genug Zeugen dessen, dass Gott Großtaten gemacht hat. Wie dort vielleicht im Volk der alte Ephraim und die alte Sarah, die noch erzählen konnten, wie die letzten Wagenräder von Pharaos Armee im Wasser untergegangen sind. Ja. Die Geschichten, die haben vielleicht noch Relikte gehabt aus diesen Machtdaten Gottes, vielleicht irgendein Stiefel von einem Soldaten da von Pharao oder so irgendwas. Aber diese Machtdaten Gottes aus der Vergangenheit sollten uns auch bestimmen für die Zukunft. Und damit komme ich eigentlich zum Schlussbogen. Wir leben in einem Land, wo Gott schon in der Vergangenheit gehandelt hat, wo Gott in der Gegenwart noch immer dasselbe ist und wo Gott in der Zukunft vorhat zu handeln. Und was mich irritiert oder stört, ist, dass wir Evangelikale viel zu wenig begriffen haben, auch was Gott in unserem Land, in unseren Gassen, in unseren Straßen schon getan hat. Ich blende nur ein, die Waldenser oder die Reformationszeit oder die Täufer. Und es ist für uns eigentlich wie ausgeblendet, so wie dort den Kundschaftern in Hebron, wie ausgeblendet die Vätergeschichte. Und für viele Freikirchler im Lande beginnt ihre Geschichte eigentlich mit der ersten Taufe oder mit dem Missionar, der gekommen ist. Was anderes wird nicht eingeblendet oder gar nicht gesehen. Dass Gott über die Jahrhunderte auch schon was vorgehabt hat und gehandelt hat in dem Land, auch im Ländle. Und ich bin mit dahinter und freudig, dass wir jetzt auch dieses Buch rausbringen konnten, auf den Spuren der Täufer in Tirol und Vorarlberg. Wo ihr staunen werdet, welche Lokalgeschichten im Bregenzer Wald zum Beispiel also geschehen sind, welche Blutzeugen es gegeben hat, deren Namen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Ja? An Jos Wilhelm zum Beispiel oder da in Feldkirch den Melcher Platzer, eine Apotheker, die fantastisches Zeugnis haben. Und das haben wir im ganzen Land und ich bin froh, ich mache jetzt ein bisschen Werbeeinschaltung, dass wir im Ländle jetzt auch von den Freikirchen in Österreich ein Stück auch mit der Geschichte missionarisch arbeiten und in die Gesellschaft. Und in Feldkirch gibt es und im Raum Feldkirch gibt es mit dieser Wanderausstellung zur Reformation. Und gerade auch zu unseren Vorvätern, den Täufern, gibt es ganz tolle Hinweise und Vorträge, auch über den gesellschaftlichen Beitrag der Täufer, den die Hella Hackspiel-Keller einbringen wird am Donnerstag. Und auch Literatur gibt es dazu, darum hinten der Büchertisch auch heute. Beschäftigt euch damit, weil das etwas zu tun hat mit Gottes Handeln in der Geschichte. Und wer Gott aus der Geschichte ausblendet, der blendet eigentlich etwas von seiner Größe und Herrlichkeit aus, weil seine Handschrift ist quer auch über die Geschichte Israels und unseres Landes. Immer, wenn Israel vor großen Schritten in die Zukunft gestanden ist und der Blick für die Zukunft gefragt wurde, wisst ihr, was dann die Propheten und die Führer gemacht haben? Sie haben Gott sie haben die Meilensteine Gottes mit dem Volk in der Vergangenheit aufgezählt. Sein Handeln aus der Vergangenheit. Ganz logisch eigentlich. Und ich glaube, das sollte man auch mehr lernen. Gott auch in unserem Land betrachten, also seine Handschrift ehren und danken. Es hat in Österreich zur Zeit der Täufer ungefähr genauso viele Märtyrer gegeben, wie zur Zeit Neros Christen in Rom hingerichtet worden sind. Ja? Nur wir blenden das aus. Aber das könnte uns ermutigen. Und Gott, immer wieder im Alten Testament heißt es Gedenke. Gedenke. 161 Mal heißt es im Alten Testament Gedenke. Also Israel wird erinnert an Gottes Handeln in der Vergangenheit. Und das kann auch die jüngere Geschichte sein, in eurer Gemeinde, was ihr erlebt habt, was ich mit dem wunderbaren Bauwerk da und so, wie Gott gehandelt hat, groß, ganz knallig über die Normallinie hinweg, was Gott getan hat. Aber das ermutigt auch immens für die Zukunft. Gedenke. Ist auch interessant, dass immer wieder genannt wird der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wenn wir allein den Begräbnisplatz hernehmen bei Hebron, dann wird es verständlich. Das ist nicht unnötig geschrieben, das ist Gottes Wort. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Über Generationen, wenn alles schwankt und wackelt, aber er ist immer derselbe. Er ist der treue, ewige, unveränderbare. Und mit diesem konstanten Anker aus der Geschichte fällt es viel leichter, auch mit demselben Gott in die Zukunft zu gehen. Und zwar aus dem Boot rauszusteigen und Großes zu wagen und zu vertrauen im Glauben an ihn. Und das wünsche ich uns und das wünsche ich unserem Land. Ich glaube, wir brauchen, also auch in der Reformationszeit, es waren so finstere Zeiten, alles war verkommen und die Türken vor der Tür und Pest und alles war nur negativ, negativ, negativ. Wir brauchen nicht heulen, ja, sondern in dieser dunklen Stunde hat Gott dir das Licht der Reformation geschenkt. Und warum sollte dieser Gott jetzt sich verändert haben und sich das überlegt haben? Warum sollte es nicht möglich sein, noch einmal in unserem Land auch ganz Neues, Großes zu schenken, auch unter euch und auch im Ländle. Dafür wollen wir uns einbringen und ihm vertrauen. Und dann werden wir Großes erleben und in ihm Freude haben und ihn tiefer und besser kennenlernen. Amen.